SWR Aktuell Wirtschaft mit Uwe Bettendorf.
Die Preise steigen. Im Juli lag die Inflation erneut bei 7,5%. Entlastung soll her. Bundesfinanzminister Christian Lindner hat heute seine Pläne vorgelegt, wie die Teuerungswelle für die Menschen abgefedert werden kann. Demnach soll der steuerliche Grundfreibetrag um 285 Euro steigen. Auch das Kindergeld und der Kinderfreibetrag sollen angehoben werden. Darüber hinaus sollen die Steuertarife verändert werden, um die kalte Progression auszugleichen. Gemeint ist damit der Effekt, dass Gehaltserhöhungen von der Inflation aufgefressen werden und trotzdem zu einer höheren Besteuerung führen. Professor Sebastian Dolin, wissenschaftlicher Direktor vom Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung, bringt das sogenannte Inflationsausgleichsgesetz den Menschen eine spürbare Entlastung?
Na, das Inflationsausgleichsgesetz bringt natürlich einigen Menschen eine spürbare Entlastung und es sind auch Elemente da drin, die sozial durchaus ausgewogen sind. In der Summe muss man allerdings sagen, dass hier vor allem die Menschen entlastet werden, die ohnehin viel Geld verdienen. Das heißt, es ist nicht besonders zielführend und darum sollte man vielleicht über andere Maßnahmen nachdenken.
Kritiker bemängeln ja immer, und ich nehme mal an, darauf zielen auch Sie ab, dass vor allem Menschen mit höheren Einkommen von Steuerentlastungen profitieren. Das heißt, der Vorwurf ist auch in diesem Fall berechtigt.
Ja, das stimmt. Also gerade bei den Elementen, dass der steuerliche Grundfreibetrag erhöht wird und dass der Progressionsverlauf verschoben werden soll, die sogenannte kalte Progression ausgeglichen werden soll, das entlastet Menschen stärker in Euro gerechnet, die ohnehin viel Geld verdienen und viel Steuern zahlen.
Jetzt verweist der Bundesfinanzminister ja darauf, dass 48 Millionen Menschen von diesen Steuerplänen profitieren und im Schnitt liegt die Entlastung bei 192 Euro. Ist das nicht angesichts der hohen Inflation eh zu wenig?
Ja, darüber kann man jetzt streiten, denn es ist auch klar, dass man nicht alles entlasten kann, was jetzt an Mehrkosten da sind. Deutschland ist ärmer geworden durch die höheren Energiekosten, weil einfach jetzt mehr für Energie bezahlt wird und das fließt eben an ausländische Energielieferanten. Also von daher ist vielleicht an dem Durchschnittswert gar nicht das Problem, sondern das Problem liegt eher darin, dass dieser Durchschnittswert so gestaltet ist, dass Menschen mit geringen Einkommen vielleicht nur 10 Euro oder 20 Euro bekommen und die mit höheren Einkommen eben dann entsprechend mehr. Und das ist eigentlich nicht angemessen, denn wir wissen, dass ärmere Haushalte stärker von der Inflation betroffen sind. Die geben einen größeren Anteil ihres Einkommens für Heizenergie und für Nahrungsmittel aus. Und jetzt insbesondere die reichen Haushalte dann stärker zu entlasten, ist irgendwie nicht richtig.
Das heißt, nicht nur die SPD und die Grünen halten die Steuerpläne für sozial unausgewogen, sondern das schwingt auch bei Ihrer Analyse mit. Müsste die Bundesregierung also vor allem Geringverdiener stärker entlasten, die Teuerungswelle am härtesten trifft? Und wenn ja, wie macht man das?
Ganz richtig. Es müssten Geringverdienerinnen und Geringverdiener, auch Rentnerinnen, Rentner, Menschen oberhalb der Transfergrenze, die müssten stärker entlastet werden als die Reichen. Und das müsste auf die fokussiert sein. Und da gibt es im Grunde zwei Möglichkeiten, wie man das sinnvoll machen kann. Das eine ist, man zahlt, wie auch mit der Energiepauschale passiert, eine Pauschale, die dann wiederum versteuert wird. Bei den armen Menschen blieb die Pauschale dann ganz übrig, bei den Reichen bleibt dann eben vielleicht etwas mehr als die Hälfte übrig. Das wäre eine Möglichkeit. Und die andere Möglichkeit ist, dass man tatsächlich nochmal an die Preise von Gas und Strom dran geht. Und meine Kollegin Isabella Weber und ich haben vorgeschlagen, einen Grundverbrauch von Strom oder Gas zu einem subventionierten Preis abzugeben. Das würde eben dann auch die armen Haushalte stärker entlasten als mit dem Modell, was Herr Lindner da vorgelegt hat.
Aber wenn eine bestimmte Energiemenge staatlich subventioniert wird, würden davon nicht auch wieder alle profitieren?
Ja, natürlich profitieren alle davon, alle, die eine Gasheizung haben zum Beispiel, wenn ein Grundsockel an Gas subventioniert abgegeben wird. Aber bei einem Haushalt, bei einem armen Haushalt, der dann meinetwegen 5000 Kilowattstunden subventioniert bekommt und 8000 verbraucht, da ist der größere Teil des Verbrauches subventioniert als bei einem Haushalt, der mit der großen Villa vielleicht 20 oder 30.000 Kilowattstunden verbraucht und auch eben die 5000 subventioniert bekommt.
Danke an Sebastian Dolin, wissenschaftlicher Direktor vom Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung. Das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Offiziell heißt das Gremium Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung. Das ist lang und sperrig, deshalb ist meistens die Rede von den 5 Wirtschaftsweisen. Zuletzt waren es allerdings nur 3, weil sich die Bundesregierung nicht auf einen Nachfolger für Lars Feld einigen konnte und Volker Wieland sein Mandat enttäuscht niedergelegt hat. Diese Lücke sollen jetzt der Bochumer Ökonom Martin Werding und die Finanzexpertin Ulrike Malmendier schließen, die an der Universität Berkeley in Kalifornien lehrt.
Die Professorin erforscht dort, was Menschen motiviert, wirtschaftliche Entscheidungen so oder so zu treffen, die sogenannte Verhaltensökonomie.
Wenn es irgendeinen Nutznießer der Finanzkrise gab, dann waren wir das. Dass unsere Theorien über Fehler, die Menschen machen, Fehler, die auch Manager in den obersten Ebenen machen, sehr viel ernster genommen wird.
Malmendier stellte die bisher geltenden Regeln ihres Fachs auf den Kopf. Ihre These, wir alle suchen nicht nur nach unserem eigenen wirtschaftlichen Vorteil, sondern wir lassen uns auch nachhaltig beeinflussen von schlechten Erfahrungen. So wie an der Börse, wenn die Kurse in den Keller gehen.
Zum Beispiel der Kleinanleger scheut, wird sich jetzt noch mehrere Jahre, vielleicht sogar mehrere Jahrzehnte mehr vor dem Finanzmarkt, als er es eigentlich sollte, weil er das erlebt hat.
Einen Wunsch an die deutsche Politik äußerte Ulrike Malmendier schon vor etlichen Jahren in einem Zeitungsgespräch. Die bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Die renommierte Wirtschaftsprofessorin aus Berkeley hat selbst 3 Söhne und sagt, in den USA gingen Kinder und Karriere viel leichter zusammen. Gut möglich also, dass demnächst auch die Familienpolitik stärker in den Fokus des Sachverständigenrates rückt. Mit Ulrike Malmendier, Veronika Grimm und Monika Schnitzer sind künftig 3 der 5 Wirtschaftsweisen Frauen. Lothar Lenz, Berlin.
Trotz steigender Preise und hoher Lebenshaltungskosten, die Lust aufs Reisen ist ungebrochen. Davon profitiert auch der weltgrößte Reiseveranstalter TUI. Die Nachfrage ist fast wieder auf Vorkrisenniveau. Dank höherer Preise peilt der Konzern das umsatzstärkste Quartal seiner Geschichte an. Die Reisebranche hat die Krise hinter sich gelassen, berichtet Klaus-Rainer Jackisch.
Die TUI, weltweit größter Reisekonzern, berichtet über Buchungszahlen, die etwa 90% des Vorkrisenniveaus ausmachen. Der Konzern, der nur mit massiver staatlicher Hilfe überhaupt überlebte, hofft in diesem Jahr wieder auf einen Betriebsgewinn. Bei DER Touristik, Nummer 2 auf dem deutschen Markt mit Marken wie ITS oder Jahnreisen, läuft es noch besser. Hier sei das Buchungsniveau im Sommer etwa auf dem Niveau des Vorkrisenjahres 2019, heißt es aus dem Konzern. Professor Yvonne Ziegler, Tourismusexpertin an der Frankfurt University of Applied Sciences, erklärt den Reiseboom so.
Liegt natürlich daran, dass in den letzten 2 Jahren die sehr stark eben von der Corona-Pandemie geprägt waren und viele Menschen eben nicht verreist sind. Zum einen, weil ihnen das zu heikel war, in der Fremde zu erkranken. Zum anderen waren sie auch vielleicht ein bisschen überfordert von den unterschiedlichen Regularien etc. Von daher ist jetzt ein großer Wunsch da, das vielleicht ein Stück nachholen zu können.
Die Urlauber zieht es im Sommer wie gewohnt ins Ausland. Gefragt sind der Klassiker Spanien sowie Griechenland. Zunehmend aber auch wieder sehr stark Fernreisen, etwa Asien und die USA. Die beliebte Urlaubsinsel Mallorca berichtet über einen Ansturm wie zu Zeiten vor der Pandemie. Auch im Inland hat der Tourismus das Vorkrisenniveau erreicht, so jüngste Zahlen des Statistischen Bundesamtes. Tatsächlich ist die gesamte Branche von dem Ansturm überwältigt, obwohl sie ihn selbst vorausgesagt hat. Das trifft insbesondere auch in der Luftfahrt zu, wo Unternehmen wie Lufthansa oder der Flughafenbetreiber Fraport unter der Last der Corona-Krise Zehntausende von Stellen gestrichen haben, dann aber nicht schnell genug reagierten, als ihre Buchungszahlen wieder in die Höhe schnellten. Trotzdem wird viel Geld in die Kassen gespült, denn die Urlauber zeigen sich derzeit sehr spendabel und ausgabefreudig. Branchenkenner sind sich aber nicht sicher, wie lange diese Entwicklung anhält. Patrick Schuchter, Tourismusexperte bei der Fondsgesellschaft Union Investment, mit Blick auf die Wintersaison.
Werden die Leute weiterhin den Skiurlaub in Österreich machen oder fällt dieser flach, da eben die Nachzahlung des Energieanbieters ins Haus flattert mit einer deutlichen Nachzahlung und dementsprechend das Budget, das eigentlich für den Winterurlaub geplant war, nun in die höheren Heiz- und Energiekosten fließt?
Diese Sorge treibt auch die gesamte Tourismusindustrie um. Deshalb baut sie schon jetzt Kapazitäten weniger stark aus oder reduziert sie sogar. Eines allerdings versprechen die Urlaubsmacher, zumindest bei der Pauschalreise soll es nicht viel teurer werden. Wer aber individuell ins Flugzeug steigt oder die Reise selbst organisiert, sollte sich darauf nicht verlassen.
Ein Bericht von Klaus-Rainer Jackisch. Ein Arbeitnehmer aus Berlin verbringt seinen Urlaub in der Türkei, weil es sich dabei um ein Corona-Risikogebiet handelt, darf er nach der Rückkehr 2 Wochen lang nicht arbeiten, trotz negativer Tests. Sein Arbeitgeber, ein Lebensmittelhersteller, beruft sich auf die betriebliche Regelung, die für solche Fälle eine 2-wöchige Quarantäne vorsah, und zwar ohne Bezahlung. Zu Unrecht hat heute das Bundesarbeitsgericht entschieden. Wolfgang Henschel berichtet.
Der türkischstämmige Mann reiste im August 2020 in die Türkei, um dort seinen verstorbenen Bruder zu beerdigen. Nach der Rückkehr hatte er 2 negative PCR-Tests vorgelegt sowie ein ärztliches Attest, dass er symptomfrei war. Laut der damals gültigen Corona-Verordnung des Landes Berlin waren damit die Voraussetzungen erfüllt, um eine Quarantäne aufzuheben. Der Arbeitgeber verweigerte dem Beschäftigten dennoch den Zutritt mit Hinweis auf das im Betrieb erlassene Hygieneschutzkonzept. Darin waren für Rückkehrer aus Corona-Risikogebieten Risikogebieten ein Betretungsverbot und ein Stopp der Lohnfortzahlung festgelegt. Aus gutem Grund, erläuterte Reinhard Möller, Rechtsanwalt des beklagten Unternehmens in der Verhandlung.
Weil die Eingriffstiefe eine ganz andere ist. Der Mitarbeiter kann zu Hause bleiben, der kann aber auch einkaufen gehen, sondern es geht nur um das Betreten des Betriebs. Es geht nur für die Dauer von 14 Tagen, weil in den 14 Tagen das Ansteckungsrisiko extrem hoch angesehen wurde.
Dirk Heller, Rechtsanwalt des Klägers, wies das zurück. Der Arbeitgeber könne zwar Beschäftigten bei Gefahrensituationen den Zutritt zum Betrieb verweigern, aber der Kläger habe im vorliegenden Fall alles richtig gemacht.
Er hat diese Anforderung, die der Berliner Gesetzgeber damals getroffen hat, eingehalten. Und deswegen muss er auch seinen Lohn kriegen, wenn er seine Arbeitsleistung anbietet.
Das Bundesarbeitsgericht folgte dieser Argumentation. Die Richter entschieden, dass der Kläger Anspruch hat auf das Gehalt für die Zeit, in der er keine Arbeit leisten konnte. Der Arbeitgeber sei in einem sogenannten Annahmeverzug gewesen, so Oliver Klose, Sprecher des Bundesarbeitsgerichtes.
Das bedeutet, dass der Arbeitgeber, wenn er ohne ausreichende Gründe die Arbeitsleistung nicht annimmt, grundsätzlich das Risiko trägt, trotzdem das Entgelt zahlen zu müssen.
Der Mitarbeiter habe bewiesen, dass er arbeitsfähig und arbeitswillig sei. Darüber hinaus machte das Bundesarbeitsgericht deutlich, dass die Anweisung, dem Betrieb 14 Tage ohne Lohnfortzahlung fernzubleiben, unbillig und unwirksam war. Der Arbeitgeber hätte dem Mitarbeiter die Chance geben müssen, eine mögliche Infektion durch weitere PCR-Tests auszuschließen.
Aus Erfurt der Bericht von Wolfgang Henschel. In den USA sind die Verbraucherpreise im Juli um 8,5% gestiegen. Im Vormonat lag die Inflation noch bei 9,1%. An der Börse wurde diese Nachricht von den Anlegern gefeiert. Der DAX macht einen deutlichen Sprung nach oben.
Insgesamt war es ein guter Börsentag. Die Preise in der realen Welt steigen nämlich in den USA nicht mehr so kräftig wie bislang. Und das lässt am Parkett Sorgen abebben, dass die Notenbanken mit Zinssteigerungen allzu kräftig gegenhalten müssen. Das sorgt umgekehrt für steigende Kurse, denn wenn es bei Zinsanlagen weniger Zinsen geben wird als gedacht, dann wirken Aktien im Vergleich attraktiver. Der deutsche Leitindex DAX zu Handelsschluss mit einem Plus von 1,2%. Er liegt genau bei 13.700 Punkten. Neue Nachrichten auch aus dem einstigen Problemland Griechenland. Die EU-Kommission hat heute bekannt gegeben, dass es das Land Ende August aus der verschärften Überwachung entlassen will. Bei den Reformen sei Griechenland gut vorangekommen. Viktor Goldka, ARD Börsenstudio, Frankfurt.